Guter Schnack, der Podcast von Gutes aus Vorpommern. Mit und von Katrin Zeidler.
Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zu unserem Podcast Guter Schnack in der zweiten Folge. Ich habe heute vor mir eine junge Dame sitzen, die es schafft, die Traditionen ihrer Familie zu bewahren und gleichzeitig einen Wandel zu gestalten in dem, was die Familie tut. Und lassen wir uns mal überraschen, wer das ist, und stell dich doch gerne mal vor.
Hallo liebe Katrin, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, bei dir, bei Gutes aus Vorpommern. Mein Name ist Antje. Antje Hübner, komme aus Stralsund, ursprünglich von der Insel Hiddensee und auch bekannt unter dem Label Fischereidesign. Fast verbunden mit dem Fischschuppen, also auch verbunden mit dem Fischschuppen, aber dazu kommen wir später nochmal.
Was muss ich mir vorstellen unter Fischereidesign und Fischereidesign Stralsund? Also wo ist in deiner Familie die traditionelle Komponente und wie ist es gewandelt?
Ja, Fischereidesign ist etwas, was ich eigentlich damals nebenberuflich entwickelt hatte. Also ich bin eigentlich Juristin, habe auch lange in dem Bereich gearbeitet und saß aber immer in meinen Pausen oder bei den Hausarbeiten oder den Semesterferien bei meinem Vater auf dem Boot und habe immer gedacht, das ist doch schade, wenn die Generation, die Fischerfamilie, der Fischereibetrieb Hübner besteht jetzt in der fünften Generation, wenn das mit mir enden würde. Und habe dann lange überlegt und mir wurde dann immer gesagt, Mensch Antje, du bist so kreativ und da könnte man doch etwas draus machen. Und für mich selber ist es aber selbstverständlich, also Dinge zu gestalten oder Dinge herzustellen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist nicht selbstverständlich, etwas Kreatives zu schaffen. Und dann habe ich immer weiter überlegt und habe ja damals noch in Hamburg gelebt und habe im Bereich Seerecht und Seehandelsrecht gearbeitet, hatte schon also immer auch in dem Bereich dann den Fischereibezug und habe dann gedacht, Mensch, was mache ich daraus, was kann ich herstellen? Und dann habe ich viel geschaut, natürlich auch viel im Internet und natürlich auch viel auf den Kreativmärkten in Hamburg und habe mich dann hingesetzt und habe einfach probiert. Und war dann irgendwann, hatte ich dann mal einen Aha-Effekt und war mit meinem Vater im Lager und sah diese Berge von Festmachern, Tampen, Netzen und habe gedacht, komm, warum schnappen wir uns nicht einfach also die Idee ist ja jetzt nicht neu erfunden, es gibt ja viele, die aus Rebschnur Armbänder machen und so weiter und habe das dann einfach abgewandelt und habe gedacht, warum nicht die Fischerei weiter am Handgelenk tragen oder die Fischerei weiter am Schlüsselbund tragen, indem man daraus Schlüsselanhänger macht. Und dann, ich habe gestern mal überlegt, ich glaube seit 2013, 14 habe ich immer mal punktuell, dann hatte ich meine Sachen mal in Stralsund in einem Laden, dann habe ich mich selber mal ausprobiert auf dem Markt, dann weiß ich noch, natürlich ist man schüchtern und denkt so, jetzt packe ich hier meinen Klapptisch auf und packe da meine Sachen drauf.
Warum sollte bei mir jemand was kaufen?
Genau. Ja. Und dann natürlich mein Vater, der größte Kritiker, der dann immer sagt, ja, wer soll sich das denn umbinden? Und
Schnickschnack.
Wer bindet sich denn hier so einen dicken Festmacher ums Handgelenk? Ja. Und was hat sie denn jetzt schon wieder vor? Und dann weiß ich noch, dann hatte ich damals so einen Campingtisch von meiner Oma aus der Laube noch. Und der kam ja auf den Markt. Ja. Und stellte dann ganz schnell fest, dass auf dem Markt ja alle ganz professionell ihre Tische da aufbauen und ich hatte meinen kleinen Klapptisch, der auch viel zu niedrig war. Und dann freute ich mich damals, als dann jemand sagte, oh, das ist aber schön. Und die nächste Steigerung war dann, dass sie das gekauft haben.
Ja.
Und so bin ich ganz, ganz langsam gewachsen und bin aber dran geblieben und habe gedacht, komm, ich möchte das und möchte das auch gerne nebenberuflich erstmal starten. Natürlich durch so eine Festanstellung hast du ja die Möglichkeiten, auch die finanziellen Mittel, erstmal Material zu beschaffen und in deiner Freizeit oder am Wochenende vieles auszuprobieren. Und habe aber dann schnell nachher irgendwie gemerkt, das ist ganz schön viel. Also ich habe mich dann morgens, montags immer im Büro gefragt, was mache ich denn hier eigentlich, nachdem ich am Wochenende denn einen schönen Markt hatte. Und habe meinen Vater aber nebenbei immer angespornt und du hast doch früher auch Netze gemacht, hast du Lust mal was zu takeln, wollen wir mal gemeinsam was ausprobieren? Oder auch im Sommer, weiß ich noch, lass uns mal in den Garten setzen und ich habe hier solche Idee. Und da muss ich sagen, da hat er sich wirklich dann nachher auch reingekniet. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Anker nicht weiter wusste oder gesagt habe, Mensch, ich würde das gerne verbinden und habe ihm dann auch Bilder gezeigt, das könnte man doch so machen. Und dann hat er sich wirklich da reingekniet und hat Tage auch überlegt, wie man daraus was Schönes zaubern könnte.
Das hat ihn, glaube ich, dann herausgefordert. Mhm. Ne? Lass uns mal über deinen Vater reden. Mhm. Also du hast ja schon mal anklingen lassen, dass du aus einer Familie kommst, in der Fischerei eigentlich das Hauptgeschäft oder das die Familientradition war. Ich habe gelesen, dass ihr einen alten Holzkutter hattet und dass er den Namen Vorwärts hatte. Das prägt natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen die Geschichte, nicht stehen bleiben und vorwärts gehen. Mhm. Und Wandeln, erzähl doch mal ein bisschen über die Fischerei von deinem Vater und wieso er dir überhaupt so gut zur Hand gehen kann. Ich glaube, Menschen, die nicht an der Küste leben, die wissen mit einem Teil der Begriffe, die wir jetzt verwendet haben, schon nichts anzufangen. So Tampen, was ist das?
Genau.
Deswegen setz das doch mal kurz im Kontext und erzähl mal über deinen Vater.
Also ich würde eigentlich gerne noch kurz ausholen, weil die Wurzeln der Familie Hübner sind auf Hittensee. Mhm. Ich kann nicht gleich mal den Bogen schlagen. Die sind Opa Julius kam von Neuendorf damals.
Ja.
Und
das ist ein altes Fischerdorf auf Hittensee.
Genau, genau, auf der Insel Hittensee. Der Hittensee hat drei kleine Orte, Neuendorf, Hitte und Kloster. Und die Familie Hübner hat damals immer in Neuendorf gefischt. Und damals haben die Fischer immer im Winter ihre Fische abgeliefert in Stralsund und mussten dann also immer rüber nach Stralsund. Und da hat Opa Julius sich in Oma Luise verliebt. Und die Hittenseer waren damals sehr eigenbrötlich, sind sie immer noch. Und Oma Luise kam nicht so richtig zurecht mit den Hittenseern, wurde dort nicht so richtig akzeptiert. Und dann hat Opa Julius gesagt, komm, wir packen jetzt unsere Taschen. Ich besorge uns ein Haus in Stralsund.
Oh, das ist schön. Total und romantisch. Hm?
So sind sie dann nach Stralsund, so ist die Familie Hübner eigentlich nach Stralsund gekommen. Und Opa Paul war auch Fischer, Opa Wolfgang war dann Bootsbauer und Vati ist dann wieder Fischer.
Yeah.
Und mein Onkel Frank hat auch damals den Beruf des Fischers gelernt. Ja, See- und Küstenfischer ist damals immer so ein verträumter Beruf gewesen. Und ich muss sagen, ich habe es auch als solchen erlebt. Also weil ich immer nach der Schule zum Hafen gegangen bin, aufs Boot gestiegen bin und mit rausgefahren bin und das eigentlich als was wirklich Romantisches erlebt habe. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es gar nicht so romantisch war, weil wir können uns vorstellen, heute schneit's, es regnet mal, es ist kalt.
Eigentlich ist es ein Knochenjob.
Ist total. Ja. Und bin aber damit aufgewachsen. Für mich war das aber normal, dass man sich dann eben was Warmes anzieht, warme Handschuhe, aber so spätestens, wenn du denn im November einmal so die Heringe aus dem Netz buchst und dann nach einer Stunde kalte Hände hast, dann merkst du, dass das ein Knochenjob ist und natürlich auch mit Kosten verbunden. Ne? Also so ein Holzboot, wir hatten ja, wie du schon gesagt hast, ein Holzboot, Stralsund 05, ein 12-Meter-Kutter, ja, die haben ja damals noch die, also vor dem, also Opa hat ja noch gezähst, also es sind ja eigentlich ursprüngliche Zähsboote, die nachher als Fischereikutter umgebaut wurden. Und dieser Kutter hat einfach ganz viel Geld geschluckt, auch im Nachhinein, ne, habe ich dann mal erfahren. Und der musste auch jedes Jahr in die Werft. Es war ein Holzboot, es musste gepflegt werden.
Die Instandhaltungskosten sind natürlich auch enorm, ne? Du hast gerade gesagt, er hat gezähst, ich möchte gerne mal zwischenfragen. Was heißt das? Er hat gezähst?
Also die Boote hatten, ich weiß nicht, ob du die, kennst du die Zähsboot-Regatten?
Ja, die kenne ich von Bildern. Sieht auch sehr romantisch
aus. Und die haben früher wie so eine Art Schleppnetz hinter sich hergezogen. Ja. Und weil es ja dann im Zuge der Entwicklung wurde, das nachher verboten. Und dann haben sie sich umorientiert auf die Stellnetzfischerei, Reusenfischerei, also alles im Bereich Strelasund hat die Familie dann gefischt. Onkel Frank hat dann nachher eine Zeit lang mit Onkel Harald auch bei ihm gefischt und mitgearbeitet und Vati hatte sich dann nachher darauf konzentriert zu räuchern, ne? Also morgens die Netze reinzuholen, den frischen Fisch zu verkaufen,
den eigenen Fang zu verarbeiten.
Genau. Und dann zu räuchern. Also was wir nicht gemacht haben, wir haben keine Fischbrötchen verkauft oder wir haben keine Konserven daraus gemacht, sondern er hat lediglich das, was er dann gefischt hat, hat er oder von anderen Fischern bekommen hat, hat er dann geräuchert.
Ja.
Lachs, Heilbutt, Makrele, Rotbarsch hat er zugekauft, klar, ist kein Strelasundfisch. Aber dann natürlich die Flundern. Und auch die Bücklinge waren immer frisch von ihm. Und ja, und irgendwie hatte ich mich auch gerade nachher damit befasst, auch im Rahmen des Studiums und habe irgendwie gemerkt, okay, das ist ein aussterbender Beruf. Ja, und
kam für dich nicht in Frage? Also du hast gerade gesagt, das ist so sehr romantisch und du hast das immer gerne genossen, nach der Schule mit aufs Boot zu gehen und trotzdem wolltest du nicht Fischerin werden?
Ich habe nachher gemerkt, wie mein Vater immer natürlich völlig kaputt nach Hause kam und der war ja sieben Tage die Woche, bestimmt 12 Stunden am Tag auf Wasser. Das, natürlich ist das toll, wenn du rausfährst oder wenn du morgens sagst, oh, ich steige um 4.30 Uhr im Sommer aufs Boot und dann geht langsam die Sonne auf, so. Aber dann beobachtest du natürlich auch, dass du ja darauf angewiesen bist, was der Strelasund dir gibt. Und manchmal hast du eben einen Zander im Netz gehabt oder einen Hecht. manchmal hattest du aber auch nichts im Netz. Und dann bedeutet das, und früher haben die Familien sich ja auch da noch von ernährt, aber das konntest du irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich natürlich beobachtet, dass du immer mehr auch darauf angewiesen bist, dass die Leute dir das bringen oder andere Fischer, die sich gegenseitig beliefern. Ne? Heutzutage wird ja auch viel zugekauft. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das ein harter Job ist und ich mag Regen nicht den ganzen Tag Netze pucken. Und das geht ja auch tatsächlich auf die Knochen. Und mein Vater hat immer gesagt, mach was Ordentliches. Und damals hatte ich dann schon überlegt, ach komm, ja, dann bringst du das irgendwie in Verbindung, und hatte dann den Bogen über Seerecht und Seehandelsrecht, habe ich in Hamburg gemacht. Und aber mein Herz schlug natürlich immer am Boot und auch auf dem Schrillersund, und ich bin im Sommer immer mit in der Werft gewesen und wir haben immer das Boot gestrichen und schön gemacht, und das war immer ein ganz, ganz tolles Bild, wenn das Boot dann aus der Werft kam und das war so ein richtig,
richtig schick und neu gemacht.
Ja. Also ich glaube, manch einer hatte nicht mal so ein Parkett im Wohnzimmer, wie wir an Deck hatten. Und ja, und
trotzdem habt ihr das Boot heute ja nicht mehr.
Das Boot haben wir nicht mehr, genau. Das war damals im Zuge, viele haben es gelesen in der Zeitung, dieser Fischkutterskandal in Stralsund. Und da wurden allen Fischern oder Fischbrötchen, Booten, die Liegeplätze gekündigt. Und dann sagte Fatih, ja komm, könnt ihr mir irgendwie zusichern, dass ich nächstes Jahr diesen Liegeplatz wieder bekomme? Und dann war die Antwort, ja, mach. Ach, sie wollen das nicht mehr? Ja, nee, wir haben ja auch genügend Bewerbungen auf dem Platz. Und ich glaube, mein Vater war immer jemand, der gesagt hat, komm, ich möchte mich einbringen, Fischerei und so weiter. Und wie oft wurde dieses Boot fotografiert und war...
Das ist ja auch ein Postkarte. Magnet für die Touristen.
Genau, genau.
Das kennt man ja auch von anderen Orten, Fries zum Beispiel.
Genau, genau.
Da bin ich ja auch schon zum Fotografieren morgens immer mal. Das ist halt einfach eine tolle Atmosphäre und eine tolle Stimmung, die du da mit der Kamera einfangen kannst, wenn du so ein traditionelles Holzboot hast und die Sonne geht auf. Hm?
Absolut. Also er war wirklich engagiert und hat gedacht, komm, lass uns das Fischereihandwerk irgendwie noch aufleben. Gerade so zum Stralsunder Hafen gehört irgendwie auch ein Fischer, der da täglich seine Fische anlandet, aber stieß da nicht so auf Gehör. Und dann hat er gesagt, komm, ich habe jetzt noch, also auf den Fischkuttern ist es so, dass da die Fangquoten drauf sind.
Ja.
Und damals waren viele immer noch heiß auf diese Fangquoten, um sich eben auch entsprechend ernähren zu können. Und dadurch hatte er einen Käufer, und das Boot an sich fährt aber jetzt als Jugendschiff, als Zeesboot, also ist wieder als Zeesboot umgebaut worden und ist jetzt das Jugendschiff für die Zeesboot-Regatten. Und dadurch, dass wir das Boot ja auch mal bei Herrn Ramin hatten in Barth, kannte der das Boot und er hat das dann für seine Tochter genommen. Und das gab einen ganz witzigen Zufall dieses Jahr. Die Zeesboot-Regatta, nee, das Blaue Band in Neuendorf hatte dieses Jahr stattgefunden. Das ist eine Segelregatta, genau, immer im August. Findet immer statt von Stralsund nach Neuendorf. Mhm. Und da stehe ich mit einer Freundin in Neuendorf im Hafen, weil wir so die Boote einlaufen sehen wollten. Und es war aber gar kein, das war ganz laues Lüftchen, die mussten alle mit dem Motor reinkommen. Ja. Und dann erzähle ich noch, Mensch, Christine, und wir hatten auch mal so ein Boot
und das sah so und so aus.
Und dann, ich habe es nie wieder gesehen nach dem Verkauf, es ist 2011 verkauft worden. Und dann sage ich so, guck mal, nee, so sah das aus. Und das war noch original und da ging mir richtig das Herz auf.
Ich.
Und da habe ich erst mal gemerkt, wie sehr ich das ja vermisst habe. Und das war noch in der Original, in der farblichen also in der farblichen Schattierung, so wie wir das damals hatten, ne? Und nur das Ruderhaus war weg und es war eben umgebaut. Das heißt auch immer noch vorwärts und
wunderbar, das klingt total toll.
Ja,
das war bestimmt ein super Moment, wenn du da gestanden hast und dann so gerade davon erzählst und dann fährt das vor.
Ja.
So, ach, übrigens, das ist es.
Genau. Und eben, wie gesagt, also Fischerin käme nicht in Betracht, weil ich einfach mitgekriegt habe, dass das natürlich ein Knochenjob ist. Und so wie wir uns das alles in den alten Filmen vorstellen, vielleicht hat man diese Romantik noch auf Hiddensee, aber da kommen wir vielleicht noch gleich drauf zu sprechen. Ja. Die Fischer, glaube ich, haben da noch ein gutes Leben und können auch von der Fischerei leben. Aber in Stralsund wurde es nachher immer schwieriger, auch mit den Fanggenehmigungen und den Überprüfungen und den Logbüchern. Und mein Vater hat irgendwann mal gesagt, er hat Fischer gelernt und hier nicht Bürokaufmann und die ganzen Bücher, die du nachher führen musstest. Das war einfach.
Ja, die ganze Fischerei ist ja sehr im Wandel, auch mit den Fangquoten und den EU-Regeln und was da alles auferlegt wird.
Genau.
Und deswegen finde ich es toll, dass es irgendwie euch gelungen ist, so ein Stück von eurem Fischerdasein, Fischerfamiliendasein mit in die Zukunft rüberzunehmen.
Genau.
Und
genau, das war nämlich auch mein Aspekt. Und da habe ich gesagt, die Fischerei darf in irgendeiner Form irgendwie weiterleben. Und ich glaube, das ist damals schon meine Herzensangelegenheit gewesen, zu sagen, ich möchte irgendwas schaffen, dass das weiterleben darf. Weil ich natürlich auch gesehen habe, wie Kollegen das entsorgt haben oder wie sie damals die alten Netze ja auch verbrannt haben oder Sachen in den Sperrmüll gegeben haben. Und das habe ich immer nicht verstanden, weil diese Tradition liegt mir doch sehr am Herzen. Das habe ich wirklich lange überlegt und mich natürlich auch viel mit Leuten unterhalten und gesehen, was kann man machen. Und ich konnte dann natürlich nachher zum Schluss auch meinen Vater gewinnen, der dann gesehen hat, oh Mensch, das wird ja gekauft. Und die Leute finden das ja gut.
Die Menschen mögen das.
Genau. Aber die Menschen kaufen vom Menschen auch, um mal unsere gute Kollegin Judith zu zitieren. Und habe dann aber gemerkt, die Leute wollen nicht nur die Auslage sehen und nachher die Materialien draus sehen,
das macht,
genau. Die wollen Bilder sehen. Deswegen habe ich natürlich verschiedene Fotos rausgesucht und habe irgendwann zu Fatih gesagt, komm doch mal mit, guck dir das doch mal an. Oder wie schön wäre das, wenn du auf deinem Hocker sitzt und die Leute sagen, ich hätte gern das Armband in dieser Kombination, könntest du das anfertigen?
Ja.
Und das ist eigentlich jetzt eine schöne Kombination, gerade auf dem Rügenmarkt auch, dass die Leute das wirklich sehen. Und ich muss wirklich sagen, ich versuche viel zu posten und versuche auch viel, mich mit Leuten zu unterhalten. Aber dennoch weiß es nicht jeder, wo die Geschichte eigentlich herkommt und worauf es fußt und was wir eigentlich machen. Und
ich kenne da Bilder von deinem Instagram-Kanal, wo man dann sieht, wie du auf den Märkten bist, wie du aufbaust, wie dein Stand aussieht, wo dein Vater im Hintergrund sitzt und wo du irgendwie auch erklärst, was ihr da tut und welche Sachen ihr verarbeitet. Also muss man mal ganz deutlich zu sagen, ihr habt also bis auf das Boot, was ihr verkauft habt, die anderen Sachen alle behalten, die ganzen Taue und Netze und was man dann alles hat. Und aus den Dingen fertigst du heute unter anderem deinen wunderschönen Schmuck mit Unterstützung deines Vaters.
Genau, also es gibt natürlich noch ein Räucherboot, also im Sommer räuchert Fatih noch am Hafen und ist jetzt aber mittlerweile pensioniert und unterstützt mich ein bisschen und ich glaube, er geht auch darin auf.
Über welchen Hafen reden wir jetzt?
Stralsund.
Über Hiddensee oder Stralsund?
Genau, in Stralsund hat er sein Boot liegen und hat da so ein kleines Räucherboot, hat da 2 Räuchertonnen drauf und da räuchert er eben noch und wenn er das nicht macht, dann fährt er mit mir dienstags auf den Rügenmarkt und sitzt auch mit dabei und genau, und die ganzen Materialien, die haben wir noch, also manchmal, Katrin, es gibt auch Momente, dann sitze ich da in der Werkstatt und dann kommt er mit so einem riesen Bündel Tau rein, ne? Also Tampen nennen das die Fischer, Tampentaue oder Takelage, sagt man ja auch manchmal. Und dann sagt er, guck mal, was ich gefunden habe, guck mal, das ist hier so schön rostig. Da sage ich, wo hast du das gefunden? Das sage ich dir nicht. Und ich glaube manchmal, und manchmal glaube ich, dass wir haben wir ein Lager und das kenne ich auch und ich darf dann auch immer da in Anführungsstrichen shoppen gehen, fühle mich dann immer so ein Einkäufer von der Firma, dann suche ich mir immer die Seile raus, die wo ich sage, oh, die kann ich schön verarbeiten und dann manchmal denke ich, er hat da unten noch so eine Falltür und da unten noch einen Keller, wo.
Irgendwo hat er bestimmt noch ein Geheimversteck, wo er die ganz besonderen Schätze aufbewahrt. Wir haben ja schon festgestellt, dass du verschiedene Standorte hast. Stralsund und auf Hiddensee seid ihr und du bist auf Märkten. In meiner Vorstellung ist es so, dass du im Winter ganz muckelig eingemuckelt auf Hiddensee sitzt in so einem kleinen reetdachgedeckten Fischerhäuschen und dann gehst du in das Nebengehöft, holst dir deine ganze Takelage und alles und fertigst mit deinem Vater vor dem Kamin, die ganzen Armbänder und ihr freut euch und seid entschleunigt und
also um 9:30 fahren wir zum Hafen und begrüßen die Fischerkollegen.
Genau, und dann holt euch ein Fischbrötchen. Und im Sommer hast du ganz viel Ware, die du im Winter produziert hast, fährst von Markt zu Markt, bist mega happy und total glücklich, weil du so viel positives Feedback bekommst. Also man hört, glaube ich, in meinem Schmunzeln schon so ein bisschen raus, dass ich einige Teile davon entzaubern lassen. Wie ist es jetzt wirklich? Also was daran ist wahr? Was ist so schön romantisch und wo steckt richtige Knochenarbeit drin?
Du hast es schon gut auf den Punkt gebracht. Du hast nur nicht erwähnt, dass ich morgens natürlich zwischen 6 und 7 oder 7 und 8 noch an der wunderschönen Ostsee stehe und meinen Kaffee to go trinke und dann, wenn die Touristen noch schlafen, auf und ab laufe und schon die tollsten Aufnahmen für Instagram machen.
Und du bist natürlich noch in die Fluten gesprungen, ist ja ganz klar.
Und ich habe natürlich noch, ich bin noch zum Wassertreten gewesen noch und hatte schon einmal Sub-Yoga natürlich und habe dann die aufgehende Sonne gemacht und dann.
Ja, das will doch jeder, oder?
Also, es gibt tatsächlich Tage, da sieht das so aus, dass ich wirklich aufstehe, mit dem Sonnenaufgang, mir den Sonnenaufgang angucke. Dann zum Strandradl und einmal kurz eine Stunde für mich genieße, ohne Menschen, ohne Leute, die mich kennen.
Ja.
ins Wasser springe tatsächlich. Einmal, du bist unglaublich erfrischt, wenn du einmal morgens in den Fluten warst. Dann aber schon wieder auf die Uhr gucke und denk, alles klar, jetzt ist es 8. Schnell nach Hause, Tasche packen, dann musst du dir ja noch Essen machen, zum Mitnehmen. Ach so, dann musst du noch in Fitte daran, okay. Und dann musst du zum Laden, musst du ja noch haken und dann musst du ja den Laden aufmachen, okay. Ratzifatzi ist ja dann irgendwie 10 und eine Stunde vorher solltest du ja schon beim Laden sein, weil es ja immer irgendwas, sei jetzt umtopfen und so weiter oder Fenster putzen. Ne? Auch die Tage gibt es und ich versuche mir das tatsächlich auch in der Saison so einzurichten, dass ich zumindest in Ruhe eine Stunde frühstücken, sei es jetzt draußen im Garten. Und ich habe jetzt ab diesem Jahr auch seit diesem Jahr das Glück, dass ich wirklich in so einem Fischerhäuschen sitze mit redgedecktem Dach, was wir uns gerade sanieren. Also meine Eltern und ich hatten letzten Winter ein Häuschen gekauft auf Hüttensee, weil wir letztes Jahr nur eine kleine Dachkammer hatten auf Hüttensee als Unterkunft, was völlig in Ordnung war, aber ja, du arbeitest ja doch. Und
das ist eine große Herausforderung. Ihr habt ja euren Fischschuppen auf Hüttensee, euer Geschäft, wo ihr nicht nur eure Produkte verkauft, sondern auch noch die viele andere regionale Marken. Wenn du den ganzen Tag dort gestanden hast, dann möchtest du, wenn du Feierabend hast, nicht für immer in einer Dachkammer wohnen.
Genau. Ich finde es cool, das mal gemacht zu haben, ne? Also so, dass man das so kann. Aber dieses Jahr ist es natürlich jetzt völlig romantisch und du hast natürlich recht. Ich gucke morgens auf den Bodden und sage, guck mal, da ist die erste Fähre. Und manchmal sieht es aber auch so aus, dass ich total fertig bin. Dieses Jahr zum Beispiel habe ich viel nebenbei noch gekellnert abends. Und wurde dann vom ersten Hufgeklapper geweckt und habe immer gewusst, okay, wenn die erste Kutsche kommt, ist es 8, wenn die zweite Kutsche kommt, ist es 9, alles klar. Und dann wirst du wach und dann nimmst du dir deinen Kaffee und guckst schon mal, stehst schon mal vor der Tür oder hängst Wäsche auf, mache ich auch gerne. Also den Morgen habe ich eigentlich wirklich sehr, sehr gerne für mich und ich muss auch sagen, durch dieses Tagesgeschäft auf Hüttensee bin ich froh, wenn ich morgens nicht reden muss. Aber dann geht's natürlich los. Es kann auch sein, dass ich morgens noch Bestellungen abarbeite und sage, okay, ich habe jetzt hier eine Stunde Zeit, dann Bestellungen.
Für euren Online-Shop.
Genau, oder jetzt für Kunden, für Tiso oder so, ne, für den Rügenmarkt. Und dann fahre ich los, meistens aber auch schon wieder wie Carla Kolumna, Haare zu Berge, irgendwie, ach Mensch, ich wollte noch in die Maske, habe ich gar nicht geschafft. Ah, ich habe ja ein Kleid, ja, habe ich an, alles klar. Schuhe habe ich alles mit für den Tag. Dann fahre ich los, vergesse dann immer, dass ich ja auch 20 Minuten bis nach Kloster brauche. Bin so völlig abgekämpft. Dann fragt der Nachbar schon, hey, kommst du auch schon? Dann kann es manchmal schon 10:30 sein, wenn ich dann wieder spät dran bin. So, und dann, wenn du sobald du am Laden bist, bist du ja, sind ja Leute da und ach und sie und hm und und Hüttensee ist ja auch so klein, dass du natürlich, ich plane ja nie mit ein, was auf dem Weg alles passieren kann. Dann triffst du den und dann triffst du den und dann denkst du, ach, du wolltest ja noch mal in der Gärtnerei vorbei und brauchst noch frische Blumen. Und schratzi-fatzi vergeht die Zeit morgens, braucht das Gefühl morgens viel schneller. Und dann ist es eigentlich so, dass du den Laden aufschließt und im nächsten Moment ist es 17 Uhr. Da guckst du auf die Uhr, dann denkst du...
Du hast die ganze Zeit praktisch Action, weil immer Leute kommen.
Genau. Und Hüttensee ist auch ein Klientel, die ja gemeinsam mit dir Urlaub machen. Das heißt, die kennen dich ja. Du kennst aufgrund der Maskensituation und Fahrradhelmen und Sonnenbrillensituation kennst du vielleicht nur noch ein Drittel deiner Kunden. Und wenn du dann abends, also das versuche ich mir tatsächlich auch einzuräumen, um in der Saison Schritt zu halten, dass ich sage, okay, heute nehme ich das Fahrrad, heute fahre ich mal hoch nach Greben, heute gehe ich noch mal kurz am Strand, heute springe ich noch mal rein. Ist aber auch nicht immer die Wahrheit. Ja. Und mein Tagesablauf sieht dann so aus, dass man dann 17:30, okay, 18 Uhr musst du wieder arbeiten. Ja. Also schließt du dann den Laden ab. Manchmal schaffe ich das noch nicht mal irgendwie die Kasse zu machen, wenn du dann bis 20 nach noch Kunden drin hast. Ja. Du willst sie auch nicht rausschmeißen. Alles klar, radelst nachher nochmal hin, kein Problem, schließt jetzt erstmal ab. Und dann fährst du erstmal los, dann ja ab 18 Uhr dann gekellnert, 18:30, dann ist plötzlich 21:30 Uhr. Ja, dann isst du noch schnell was. Ah, du musst ja noch zum Laden. Ah, du wolltest ja noch umdekorieren. Ah, du musst die Sachen noch holen. Die musst du morgen früh einpacken. Ach so, dein Online-Shop, alles klar. So, dann fällst du 23 Uhr ins Bett. Ja.
Hast du ein bisschen Schlaf und dann geht's.
Dann hast du ein bisschen Schlaf und dann geht das wieder alles wieder los. Dann, wir sind mit dem Segelboot da. Gute Freunde, ja, kommst du heute Abend rum? Und es gab tatsächlich dieses Jahr. Gut, dieses Jahr hatte ich mich aufgrund der Corona-Situation einfach dafür entschieden, regelmäßig nebenbei zu kellnern, um ein kleines Taschengeld zu haben. Niemand wusste, jetzt gibt es Überbrückungshilfe oder nicht. So hatte ich mir das immer schön weggelegt. Dadurch war das eine extreme Saison. Und wenn du das von Mittwoch bis Samstag jeden Abend machst,
anstrengend.
Ist es sehr, sehr anstrengend. und lässt kaum Raum auch für Kreativität. Deshalb jetzt, klar, jetzt ist Winter, jetzt habe ich Zeit Mädchen für meine durch, Kreativität.
Jetzt hätten sie auch nicht mehr die Saison.
Genau, aber es ist dann auch so, dass ich dann Sonntag gerade mal irgendwie habe, weil Conny dann manchmal den Laden übernimmt oder auch nur samstags, je nachdem, wie wir uns reinteilen. Und dann habe ich sonntags, um mal wirklich in Ruhe irgendwie zu sitzen, dann willst du aber vielleicht ja auch mal im Garten puzzeln, dann willst du vielleicht auch mal Freunde treffen und Eis essen. Meistens schließe ich mich sonntags dann immer auf meinem Grundstück ein. Ich denke auch keine Menschen heute. Jeder, der mich kennt, der hätte nie gedacht, dass ich auch mal abends ausgesprochen bin und nicht mehr reden mag. Und dann überlegst du aber sonntags schon, Dienstag bin ich auf dem Rügenmarkt, habe ich genug Material? Sollte ich vielleicht doch noch was herstellen? Dann mache ich das immer sonntags vormittags. Und dann einen Ausflug mache ich dann immer. Oder wenn ich auch wenigstens eine halbe Stunde am Strand bin, also versuche ich mir immer einzuräumen. Ja, und dann ist Montag. Montag bin ich dann wieder im Laden. Dann rotiere ich aber schon, was muss ich mitnehmen? Weil die größte Aufgabe, die du auf Hiddensee in Verbindung mit dem Festland hast, ist, hast du alles?
Ja, die Logistik. Ne? Also man muss vielleicht mal dazu sagen, Hiddensee hat ja ein paar Besonderheiten. Es ist ja nicht so, dass du wie nach Rügen einfach über einen Damm fahren kannst und mit dem Auto und dann bist du da, sondern du hast wirklich eine logistische Herausforderung, immer an alles zu denken. Genau. Und du hast natürlich auch diese, das ist für Außenstehende vielleicht nicht ganz klar, diese dichte Taktung von Menschen wegen der Fähren. Also die erste Fähre, die morgens anlegt, bringt sicherlich noch nicht Urlauber, aber dann die zweite. Genau. Und dann hast du so ein Zeitfenster, ich sag mal, aus meiner eigenen Erfahrung jetzt von Hiddensee, von 9 bis ja vielleicht so 19 Uhr ist das totale Gerammel, das richtig Action und dann wird es ganz plötzlich ganz still.
Fertig, genau.
Und dann sind alle Urlauber weg, es bleiben nur noch die Gäste, die ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung bekommen haben, was natürlich sehr begrenzt ist. Mhm. Und dann ist es ruhig und dann bist du da für dich.
Es ist herrlich. Vor der ersten Fähre und nach der letzten Fähre. Es ist am schönsten.
Ja, das habe ich auch gemerkt.
Ja, und dann bist du natürlich am Montag schon wieder am Rotieren. Okay, alles, was muss ich mitnehmen? Mein größter Traum ist immer, dass ich die Produkte so weit im Winter vorbereitet habe, dass ich eine Tasche habe für die Märkte, die dann in Stralsund stationiert ist und alles andere im Laden bleibt. Gelingt mir nicht immer. Ich dann immer denke, nimmst du mal das noch mit, nimmst du mal das noch mit? So, dann nehme ich um 17.30 Uhr die Fähre, dann bin ich um 18.30 Uhr in Schaprode, dann nehme ich das Auto, dann fahre ich nach Stralsund, freue mich, dass Sommer ist und denke, ach, wie schön, was könntest du jetzt alles machen? Denkst, jetzt musst du ja nach Hause, musst du ja das noch vorbereiten. Dann bin ich froh, wenn ich mal kurz in meiner Wohnung bin, Wäsche waschen, alles vielleicht tauschen und vielleicht ein, zwei Leute treffen, was ich aber auch schon sehr minimiert, reduziert habe. Weil ich einfach kaputt bin.
Ja, ja.
Und dann geht's am Dienstag, um 5 Uhr klingelt der Wecker, dann packst du alles in dein Auto.
Ja, so ein Markttag ist eine totale Herausforderung.
Dann fahre ich meistens um 6, kurz nach 6 spätestens los. Eine Stunde fährst du nach Tiso, weil in Tiso findet ja immer der Rügenmarkt statt und an dem nehmen wir einmal die Woche teil. Normalerweise findet der Dienstag und Donnerstag statt, aber aufgrund der Logistik, wie du das schon gesagt hast, nehmen wir nur Dienstag dran teil. So, dann bist du um 7, wenn alles gut läuft. Habe ich aber auch schon gemacht, um nochmal deine Romantik aufzugreifen. Habe ich gedacht, komm, stell dir mal den Wecker ein bisschen früher. Morgen ist wunderschönes Wetter. Dann fahre ich los, dann halte ich an, dort zwischen Lobbe und Tiso.
Ja.
Spring einmal ins Wasser und fühle mich dann immer wie so ein Aussteigermädchen, die Haare noch voller Salzwasser, Kleidchen an. Das Leben ist ja so leicht im Sommer.
Ja.
Und dann fahre ich auf den Markt und du bist super frisch den ganzen Tag hindurch auf dem Markt. Ja, dann musst du das alles aufbauen und um 8:30 laufen die ersten Gäste über den Rügenmarkt, obwohl er erst um 9 beginnt.
Aber und dann hast du den ganzen Tag Kontakt mit Menschen. Also es ist ja Wahnsinn, wer den Rügenmarkt in Tiso nicht kennt, der ist gerammelt voll. Oftmals ist es so, oder zumindest war es diese Saison so, dass Leute auch abgewiesen wurden und wieder zurückgeschickt, weil der Markt schon so voll war und sie gesagt haben, sie können jetzt keinen mehr rauflassen und der Parkplatz ist voll. Und das ist, also Markt machen ist ganz enorm. Ich kann naja mal von unserer Markterfahrung reden. Gutes aus Vorpommern gab es ja bisher nur als digitales Projekt und wir haben im Herbst unseren ersten eigenen Marktstand gemacht. Und na klar hast du eine Vorstellung davon, wie du dich präsentieren möchtest und wie das aussehen soll und was du für Produkte mitnimmst. Und da war auch die Logistik, wo ich dachte, um Gottes Willen, was hast du dich hier eingelassen? Aber ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie so ein Markttag abläuft. Also ich war ja noch total blauäugig und wir sind um 7 dahin, haben unseren Stand aufgebaut. Und dann habe ich gedacht, ach, dein Brötchen kannst du dann um 8 essen. Und dann gehst du mal eine Runde über den Markt und sagst mal allen anderen Hallo. Und dann kannst du ja mittags nochmal rumgehen und nochmal Fotos machen und deinen eigenen Stand fotografieren. Nee, nichts davon ist passiert. Also ich hatte irgendwie nachmittags um 3 mein Brötchen immer noch nicht gegessen. Ich war nicht eine Runde über den Marktstand gegangen. Ich hatte mit überhaupt niemandem gesprochen, außer mit Menschen, die an unserem Stand waren. Und ich war am Nachmittag so durch, dass ich überhaupt gar keinen sozialen Kontakt mehr wollte. Ich wollte mit niemandem mehr reden. Ich wollte nicht, dass mich irgendeiner was fragt. Und ich wollte einfach nur noch meine Ruhe haben. Von daher, ich habe mega Respekt davor, wenn man eine ganze Saison Markt mitmacht. Und du bist ja nicht nur in Tiso.
Wir waren dieses Jahr nur in Tiso und ja, ich gebe dir recht, also sieht das verklärt und verschönt aus, aber das ist natürlich auch körperlich anstrengend, weil du hast natürlich dann auch mit Komponenten zu tun, Wind, also du kannst das ja in deinem Wohnzimmer alles schön aufbauen und dann sieht der Stand ja auch wunderschön aus, aber dann kommst du an, dann hast du Kopfsteinpflaster, dann hast du Wind und Wetter, die dir ja dann manchmal auch noch einen Strich durch die Rechnung machen und bloß weil du dir einen schönen Aufsteller gebaut hast, wo du nachher deine Ketten heranhängst, heißt ja noch lange nicht, dass der Aufsteller
dass die am auch an der Stelle bleiben.
Auch dort so schön aussieht. Und mittlerweile sind wir da sehr routiniert, also so Tagesmärkte sind eben auch nicht vom Aufbau so umfangreich wie jetzt, wenn man für 10 Tage oder für 3 Tage baut. Du musst dir natürlich auch Präsentationszwecken immer wieder was Neues einfallen lassen, aber es ist, also ich schätze den Tiso-Markt, weil man mit dem Auto vorfahren kann, dann kannst du alles ausladen, aber wir haben ja auch Bretter, Kisten, Materialkisten und im Sommer wuppst du das alles, aber wenn es dann regnet, auch dann baust du ja den Stand auf und dein Pavillon kommt ja manchmal auch erst später, wenn du schon, ne, dann peitscht der Wind rein und so weiter, ja. Und dann hast du manchmal noch nichts gegessen und die Leute kommen schon an deinen Stand und dann hast du schon 3 Sachen verkauft und bist aber noch nicht fertig, dann hast du Stress. So, aber wir sind sonst auf, 2019 habe ich ganz, ganz viele Märkte ausprobiert und es war zum Beispiel auch immer ein Traum von mir, mal bei dem Holy Shit Christmas Shopping in Hamburg und Berlin mitzumachen oder bei... Auch die Lebensart, das waren immer so für mich Institutionen, wo ich gedacht habe.
Wo man selber auch gerne hingegangen ist, ne? Da einmal einen Stand haben.
Ja, immer so, bist du schon so weit und oh, ob die dich überhaupt nehmen, weil dann steht ja immer auf den Teilnahmebedingungen, ja, mit großem Bewerbungsverfahren. Ja. Und ich habe immer gedacht, naja, warum sollen die mich jetzt nehmen? Aber letztendlich hat sich herausgestellt, dass auch da nur mit Wasser gekocht wird und die eigentlich das ganz cool fanden, auch solche Produkte zu supporten. Habe ich gemacht. Ich war auch viel dann in Putbus. Reitzwiek war damals auch ein schöner Weihnachtsmarkt, an dem wir eigentlich seit 2019 auch teilgenommen haben. Und 2019 habe ich in Prero, ich war fast jedes Wochenende auf irgendeinem Markt und dann wurde man nachher auch angesprochen. Also ich glaube, du musst das einmal machen, um zu gucken, welcher Markt lohnt sich, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, um sich zu vernetzen, das ist ganz, ganz wichtig. Und nachher haben die Leute dich auch auf dem Schirm und buchen dich dann eben auch oder fragen dich eben an für Fischerfeste. Ja. Die haben damals noch stattgefunden dann oder auch die Regional- oder die Nachhaltigkeitsmärkte. Und jetzt ist es eigentlich ein Selbstläufer. Also jetzt kriegen wir ganz viele Anfragen. Die Leute haben dich auf dem Schirm und gucken dann, okay, die hat ganz coole Produkte. Ja. Wollen wir die einladen? Dieses Jahr habe ich das für mich runterreduziert, weil ich das letztes Jahr gemerkt habe, du musst ja dann freitags von der Insel runter. So, dann fährst du nach Stralsund, dann schläfst du in deiner Wohnung. Oder du fährst Freitag dann mit der Fähre von Hiddensee nach Schabrode, fährst dann von Schabrode weiter, fährst dann am besten Freitag noch, weil freitags ja Aufbau ist, wenn du Wochenendmärkte machst, nach Hamburg oder sonst irgendwo hin und dann schläfst du ja, ich habe jetzt das Glück, ich habe einen Bus und kann im Bus schlafen, dann musst du ja Sonntag wieder zurück, dann musst du ja Montag schon die erste Fähre, 6.50 Uhr oder wann,
nehmen. Dass du überhaupt wieder pünktlich auf Hiddensee
bist. Damit du wieder pünktlich auf Hiddensee bist und das zerreißt dich irgendwann, also das macht dich total fertig. Ich bin dann auch immer, wenn ich dann dienstags in Tiso war, dann bin ich Dienstagabend nach Stralsund völlig platt in mein Bett und Mittwoch dann die erste Fähre genommen mit allem, was dann eben aus Stralsund wieder mitgeht. Manchmal nehmen wir von Kunden auch wieder was mit oder ein paar Requisiten oder so, die dann mit nach Hiddensee müssen und dann, sobald du auf dieser Fähre sitzt, denkst du, okay, Entschleunigung. So, und dann Mittwoch braucht mich auch keiner ansprechen, da merke ich auch, wie ich sehr dünnhäutig bin durch dieses Hin- und Hergerammel. Und die Donnerstag geht's dann aber wieder. Also Donnerstag und Freitag habe ich mich dann richtig eingeruckelt und dann hat so dieses Inselleben, so diese Entschleunigung mich auch wieder. Und natürlich merkst du das, ob du einen Markt in Greifswald machst, einen Markt auf Rügen machst oder du einfach auf deinem Hiddensee arbeitest. Ja. Ne? Das ist natürlich klar. da gebe ich dir total recht und so ist es auch. Es ist entschleunigt, ich bin unglaublich dankbar, da arbeiten zu dürfen. Aber es ist eben auch mit Hindernissen verbunden oder mit einer gewissen Logistik. Ja, ne? Und wir haben jetzt kein Boot. Es gibt ja viele Leute, die setzen mit dem Boot über. Aber wir nehmen die Fähre. Ja.
Und deinen Marktstand, den hast du sicherlich dann in Stralsund deponiert, dass du den nicht auch immer noch über die Fähre mit rüberschleppen musst.
Den habe ich, einen Teil habe ich im Auto. Mhm. Und einen Teil, dann habe ich im Keller habe ich dann einiges gelagert und habe mich auch so schön reduziert, weil das lernt man nämlich auch über die Jahre, wirklich nur 2 Kisten zu haben.
Ja.
Und wirklich in so einer gewissen Klapp- und Faltoptik alles so ganz minimalistisch, ganz schnell aufbauen zu können und wieder einpacken zu können.
Ja, du weißt dann irgendwann, was brauchst du, was brauchst du nicht und was funktioniert am besten.
Genau, weil der Markt geht bis 16 Uhr und wenn du dann noch eine Stunde einpackst, dann fährst du noch eine Stunde nach Hause.
Ja.
Manchmal machen wir das und das sollte man viel öfter machen, dass wir danach auch nochmal anhalten und einmal in die Fluten springen und sagen, komm, wir erfrischen uns einmal. Aber wenn du dann den Rückreiseverkehr auf Rügen hast und sagst, okay, du musst jetzt noch eine Stunde nach Hause fahren und du hast heute noch das und das und das vor, dann lässt man das manchmal gar nicht zu und sagt, okay, aber normalerweise kann man danach ja noch, wenn du 5:30 nochmal am Ostseestrand bist, dann ist der erste schön leer und du springst nochmal rein und schaltest einfach ab. Das mache ich auch vermehrt, na klar. Und das mache ich natürlich auch auf Hiddensee nach der Arbeit, wenn es die Zeit zulässt, dass ich sage, nee, jetzt. Und Sonnenuntergang gucken ist ja sowieso eine Tradition auf Hiddensee. Was machen wir heute? Sonnenuntergang gucken.
Ja, das bietet sich auch an.
Genau.
Also es ist ja egal. Also auf der einen Seite hast du den Sonnenaufgang, den du gucken kannst, und auf der anderen Seite kannst du den Sonnenuntergang gucken.
Genau.
Das ist total schön.
Ja, und man trifft sich natürlich auch jetzt im zweiten Jahr Hiddensee. Du lernst immer mehr Einheimische, mehr Leute kennen, die dort arbeiten. Und das ist eine schöne Verbindung geworden und das macht Spaß. Hiddensee ist natürlich auch eine Insel, du bist auf die Hilfe angewiesen von den Menschen, die da leben. Und wir haben uns eigentlich schnell verbunden, das war nicht einfach, muss ich sagen. Also zu Anfang wirst du schon skeptisch beäugt.
Hattest du vielleicht einen Vorteil dadurch, dass du aus einer Fischerfamilie kommst?
Du sagst es. Also zu Anfang natürlich, ja, was sind denn das hier für Mädchen und was machen die denn und was soll denn? Und alle so getuschelt. Es spricht dich ja keiner persönlich an, sondern du hörst dann immer nur, ja, der hat mich gefragt. Ich kannte aber schon viele, dass Fadi ja seine Kollegen damals im Sommer auch mal besucht hat und wir mit dem Boot viel drüben waren. Aber dann hieß irgendwann, die Eintrittskarte war, das war die Tochter von Paul.
Ja.
Ach so. Ja, dann ist
dann
gut.
Darf man das. Ja. Ne? Also der Vorpommer ist, glaube ich, von Natur aus ein bisschen skeptisch und ein bisschen brummig, aber wenn man einmal sein Herz erobert hat.
Genau. Ne, wir haben dann gemerkt,
man da einen Platz.
Genau, ein halbes Jahr hat es gedauert. Wir haben dann immer freundlich gegrüßt, alles schön sauber und ordentlich und immer, die wissen ja ganz genau, wer du bist. Und ein halbes Jahr, dann stolperten die ersten Hiddenseher in den Laden und ich bin ja dann immer hier mit so einer sarkastischen Art und sage ich, na guck, so hoher Besuch.
Was soll das denn heißen?
Und dann sage ich, naja, haben euch eure Feriengäste erzählt, dass es hier ganz nett ist? Und dann haben wir auch den Hiddenseern so 10% Rabatt eingeräumt bei gewissen Produkten. Und da habe ich gesagt, ich brauche doch an euch nicht verdienen. Also ich freue mich doch, wenn ihr auch mal zu uns in den Laden kommt, dass ihr unsere Produkte tragt, dass ihr das weiter rumspricht. Und mittlerweile, dadurch, dass wir die Terrasse haben, du kennst ja unseren Laden, ist es auch jetzt üblich geworden, dass man mal kurz hält, einen Schnack hält, dass die Leute in der Mittagspause, dass die Leute in der Mittagspause mal kurz oder 16 Uhr Freitag, Adje, meine Freundin hat morgen Geburtstag, ich brauche noch schnell ein Geschenk, kannst du mir das noch einpacken? Ja, natürlich machen wir das, wir liefern auch, also das ist gar kein Thema. Letztes Jahr war ein großer Hype um unsere Mützen.
Die sind auch total schön, ja.
Die haben dann viele noch, oh, Antje, bist du da? Und ja, und jetzt dadurch, dass wir das Häuschen jetzt ein bisschen flott machen, sind wir bestimmt alle 2 Wochen mal da und gucken auch nach dem Rechten. Und wie ich vorhin schon eingangs gesagt habe, wir haben ja auch einen Online-Shop, wenn du dann nämlich 1-2 Sachen vergessen hast im Online-Shop und jemand hat die bestellt, dann fährt man doch recht nochmal hin. Und auch am Laden natürlich, klar, nach dem Rechten gucken.
Aber euer Laden hat ansonsten Winterpause, oder? Jetzt, also macht man auf Hiddensee eine Winterpause mit den Geschäften bestimmt, oder?
Ja, es ist anders als in Stralsund. Wir hatten ja 2019 unseren Laden in Stralsund eröffnet am Hafen. Da hatten wir ganzjährig geöffnet. Auf Hiddensee ist es so, da musst du dich auch erstmal einfuchsen, dass man von Ostern bis Oktober oder vielleicht noch bis zur ersten Novemberwoche geöffnet hat. Dann geht man regulär in die Winterpause und dann öffnet man nochmal seine Pforten nach Weihnachten. Also du hast nochmal Hauptsaison auf Hiddensee nach Weihnachten, so ab dem 27. bis 3.1. Da haben viele nochmal Urlaub, wird die Insel nochmal zum Leben erweckt, sind viele Lesungen, viele Veranstaltungen auch nochmal unter üblichen Bedingungen. Und dann geht man nochmal in die Winterpause bis Ostern. Und dann fragen immer alle, ja, was macht ihr denn im Winter? Und ich kann dir sagen, dadurch, dass du auf Hiddensee fast 24/7 geöffnet hast, du hast ja die Bäderregelung, wir haben jeden Tag geöffnet, außer denn den Dienstag, wo ich dann auf dem Markt bin. Du bist im November erstmal durch. Also du bist
so eine
leiernde Müdigkeit. Und dann, ja gut, dann, wenn du dann Weihnachtsmärkte machst, dann musst du theoretisch eigentlich auch schon wieder anfangen, ja, Weihnachtsmärkte, dann denkst du, okay, Weihnachtsmärkte noch so und dann. Ja. So, und wenn du dann wirklich alles selber herstellst und vieles passiert ja im Kopf und dann überlegst du, was kannst du optimieren, also eigentlich bist du die ganze Zeit beschäftigt und dann willst du aber auch mal sagen, okay, ich mache diese Woche nichts, ruh mich erstmal aus, schlaf mich erstmal aus, tank neue Kraft und dann geht's aber ja schon weiter, Online-Shop. Der will ja auch bestückt sein mit schönen Fotos und Produktbeschreibungen, sodass die Leute jetzt für Weihnachten gute Produkte bestellen können. Und dann nachher, also Januar ist üblicherweise, ich mache das ja jetzt schon das dritte Jahr, dass ich die erste und zweite Januarwoche denke ich immer, ich habe keine Ideen mehr.
Es ist alles anders.
Es ist alles weg.
Ja, das ist der Punkt, an dem man aussteigen und sich erholen sollte, weil man ansonsten auch wirklich keine neuen Ideen mehr in den Kopf bekommt.
Ja, und dann denke ich, ich muss wieder in die Verwaltung. Und dann fängt das langsam wieder an, dass man sagt, okay, ich habe dann immer so ein kleines Notizbuch, wo ich auch viele Kundenwünsche reinschreibe, wo ich denke, okay, wo wurde viel nachgefragt? Was können wir nochmal auf, was können wir noch neu machen? Denn dann sage ich, du Fadi, was wollen wir denn? Haben wir irgendwas Neues? Und dann sagt er schon, ach guck mal, ich habe hier letztens was ausprobiert, was sagst du dazu? Also wir sind jetzt viel dazu übergegangen, unsere Produkte ist natürlich, unsere Produkte sind 100% handgefertigt. Die dürfen natürlich auch ein bisschen mehr kosten, weil ich das gar nicht einsehe, dass gewisse Produkte im Internet fast genauso viel kosten und der Aufwand gar nicht so extrem ist, wie den wir machen. Und Fadi sagt, er ist jetzt auch in die Schnitzerei übergegangen, schnitzt viel aus Holz, so wie früher. Also früher hatte man die Stellnetz, also wir verwerten ja wirklich alles, um nochmal den Bogen zu kriegen von so vorhin. Wir verwerten die Taue, wir verwerten die Schwimmer von den Stellnetzen, wo immer noch die Schenkellänge des Netzes noch eingeschnitzt ist. Wir versuchen aber auch aus den alten Schwimmern, also je Größe, auch große Schwimmer zu verarbeiten.
Ja, also für die Laien, die Schwimmer, das sind die Dinge in den Schmuckstücken, die aussehen, als hätte jemand so einen überdimensionierten Radiergummi daran gebunden.
Genau.
Das sind die Schwimmer, die sind meistens farbig und dann hast du auch noch die Hausmarken mit eingeritzt.
Genau, das haben wir jetzt wir haben eine spezielle Hiddensee-Kollektion auch erarbeitet. Und genau, die Schwimmer sind die, wenn man ein Stellnetz hat, das Stellnetz hat oben eine Leine und darauf sind so, EKZL nennt sich das, das wurde damals zu DDR-Zeiten hergestellt, das ist ein Schwimmkörper, das ist so ähnlich, im Vergleich, ist so eine Mischung zwischen
Kork und... Das hatten wir auch im Schwimmunterricht, damit wir nicht untergehen.
Genau, sowas ist das, genau, und das, dann schwimmt diese Leine oben, das Stellnetz sackt, weil unten nämlich eine Bleileine befestigt ist, auf den Boden und dann schwimmt der Fisch da rein und diese Schwimmer sind in unterschiedlichen Signalfarben damals gestrichen worden und auf diesen Schwimmern ist so eine römische Zahl drauf und diese römische Zahl bedeutet immer die Schenkellänge des Netzes, mit dem gefischt wurde. Und der ursprünglich wurde aber noch mit Pappelholzschwimmern gefischt. Ja. Also Opa hat noch aus der Pappelrinde damals die Schwimmer geschnitzt. Die wurden dann geteert, damit sie eben noch einen schönen Auftrieb und fest sind und sich nicht vollsaugen. Und danach hat man mit Holunderholz gefischt, also mit Holunderschwimmern gearbeitet und gefischt. Und da ist Fadi einfach mal in den Wald gegangen und hat angefangen, diese Schwimmer, diese Tradition auch wieder aufleben zu lassen. Und das ist ein schönes Weichholz und in dieses Weichholz kannst du schön reinschnitzen.
Ja.
Und da haben wir dann auch Kundenwünsche letztes Jahr gehabt mit, Mensch, ich weiß mal nicht, was ich meinen Schwiegereltern schenken soll und habt ihr Lust oder könntet ihr vielleicht die Hausmarke reinschnitzen und so ist das entstanden. Genau, und da bleibt natürlich auch der Fantasie und der Kreativität ja ganz viel Raum. Jedes Produkt sieht anders aus. Und manchmal, wenn ich jetzt noch Fotos sehe, denke ich, ach guck mal, ja, das Produkt hatten wir ja nochmal. Oder ach ja, das war ja auch nochmal ein Schlüsselanhänger von uns. Oder wenn Kunden uns besuchen kommen, die holen dann den Schlüsselanhänger aus der Tasche. Ja, den habe ich mir doch gekauft. Dann denke ich,
ja, und guck dann mal, freust das war auch, du dich, ne? Ja, das habe ich gemacht.
Genau. Ja. Oder ja, das war dann so ein Einzelstück. Das habe ich, ja, stimmt, ja. Genau, und das machen wir halt im Winter. Und Ziel ist es natürlich im Winter, wie du auch schon eingangs gesagt hast, die komplette Produktpalette für den Sommer zu gestalten und das dann in Boxen zu packen.
Ja, ja.
Und die Armbänder sind ja auch in verschiedenen Größen erhältlich. Also auch beim Handgelenk gibt es ja S, M und L und die sollen ja auch passen und nicht rumschlackern oder zu eng sein. Und dadurch hast du natürlich bei den unterschiedlichen Verschlussmöglichkeiten und unterschiedlichen Tampen ja von jeder Größe ja mindestens immer vier da oder von jeder Variante. Ja. Und dann wird das immer, das sieht dann so unsexy aus, ne? Wir packen das dann immer so in Kartons und so und alle haben wahrscheinlich so ein Regal, aber ich arbeite zu Hause, also ich arbeite in meiner Wohnung auch eine kleine Werkstatt und wir haben auf Hiddensee natürlich auch eine kleine Werkstatt und auch im Laden habe ich mir so eine kleine Nische eingerichtet, also unser Laden ist 15,81 Quadratmeter, ja. Aber selbst da, wenn man abends die Türen geschlossen hat, habe ich rechts wie so eine Art kleinen Schreibtisch, sodass du immer noch mal sagen kannst, ach Mensch, ich mache hier schnell was fertig. Oder wenn du jetzt einen Kundenwunsch hast, der noch zu Fähre muss und das abends mitnehmen will, ja, dann kann ich das auch da fertigen. Aber am liebsten bin ich natürlich zu Hause an meinem großen Tisch und oder dann manchmal mit Fatih in seiner Werkstatt. Der hat sich im Keller eine schöne Werkstatt eingerichtet. Der hat einfach den Platz dazu und da sieht es schon sehr professionell aus, weil er sich eine große Wand mit einem Regal auch an die Wand gezimmert hat und dann überall so die Haken dran sind.
Ja, schön.
Mit den Artikelnummern und dann hängen da die ganzen Größen und dann sieht er auch immer, okay, der Haken ist leer, da muss das wieder aufgefüllt werden und da muss
perfekt
das auch aufgefüllt werden.
Vorbereitet. Genau. Ja, super.
Genau.
Ein paar von den Produkten hast du ja mitgebracht, die liegen hier vor uns auf dem Tisch. Ich greife mal zu dem hier in der Mitte. Mhm. Erzähl doch mal, nimm es gerne auch in die Hand. Und erzähl was darüber, was es ist. Was? Also wir sind ja nur zu hören.
Das Armband?
Ja, und nicht zu sehen.
Auf jeden Fall habe ich hier in der Hand ein, ich glaube, 6 bis 7 Millimeter starkes Seilarmband mit einem schwarzen Edelstahlverschluss. Das ist eigentlich eins von unseren klassischen Armbändern.
Was war das früher?
Das wird eine Ankerleine gewesen sein. Also die Ankerleinen sind manchmal ein bisschen dünner. Normalerweise arbeite ich auch wie hier, die Sachen habe ich um, du kannst hier sehen. Hier siehst du auch die unterschiedlichen Strukturen von den Tampen, von den Tauen. Ne?
Jeder also hat für so den Laien sehen ja Seile alle gleich aus.
Mhm. Bei uns aber nicht, dadurch, dass wir dann zum Beispiel Festmacher oder Ankerleien oder das kann auch sein, dass das ein Stück von der Reuse, vom Reusengarn ist, wo dann was dran hing, was dann gelöst wurde. Reusenfischerei ist ja sowieso auch nochmal so ein Phänomen. Aber einfach mal googeln, da ist ein schönes Bild dann abgebildet. Und wir haben ja die Patina. Dadurch, dass das jahrelang im Strillersund war, hast du dann eben hier in diesen Rillen von diesen Tampen drin, mal Grünspan,
ja,
und mal Kupfer.
Also ich finde, das
Rost.
Sieht echt aus wie neu, ne? Also sieht.
Das sieht ja jetzt aus wie neu, aber guck mal, du siehst hier zum Beispiel einen kleinen Rostfleck.
Ja.
Und da werde ich dann ganz oft im Sommer auch immer gefragt, junge Frau, Sie haben da so ein Joe Kaffee drauf getropft.
Und dann sagst du, nein, das muss so.
Genau, das muss so. Und natürlich gibt es auch eine sehr rostige Variante. Stehen total die Hipster drauf aus Berlin. Mhm. Dann arbeite ich auch hier mit einem Kupferverschluss.
Ja.
Und dann ist das schon eine sehr used Variante. Ich habe mich jetzt heute für ein klassisches Modell einfach entschieden. Schwarz geht immer, das ist nickelfrei, das ist ein schöner Edelstahlverschluss, der ist sehr stark. Das Armband gibt es auch mit individueller Gravur. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand, also ich habe vorrätig immer Hiddensee, Stralsund, Rügen habe ich. Da arbeite ich auch mit einem Gravierer zusammen in Stralsund. Also das wird alles lokal produziert und gestaltet. Und weil ich es auch einfach schön finde, zu dem in den Laden zu gehen und sagen, hier, ich habe mir die und die Idee jetzt ausgedacht, ist das machbar? Und der ist ganz unkompliziert. Und dazu reiche ich dann immer, aber jetzt natürlich für die Weihnachtsvariante, so ein kleines Schmucksäckchen. Das Schmucksäckchen ist auch bedruckt mit einem knotenlosen Netz. Ich habe nämlich auch ganz lange überlegt, Mensch, wie packe ich
das? Das habe ich mal gesehen auf Instagram.
Ja.
Ne? Also da hast du, glaube ich, mal ein Reel oder eine Story gemacht gehabt.
Genau, ja.
Wo du gezeigt hast, was du da tust und mich gedacht, was macht sie denn da jetzt so?
Mhm.
Und das sieht ja wie so ein Rautenmuster aus auf dem Säckchen. Erzähl mal, wie kommt das dahin? Was machst du damit, dass das so aussieht?
Ja, ich habe lange überlegt, Mensch, wir haben so viel Netz und wir haben nicht nur dieses Nylon-Netz, diese ganz dünnen Netze, die nachher eingeführt werden, sondern wir haben auch richtig noch Baumwollnetz. Und das ist wohl eine Rarität, weil die gar nicht mehr hergestellt werden. Und dann, ich glaube, das war auch mal im Rahmen der Jugendkunstschule, irgendwie sollten wir verschiedene Materialien mitbringen und was könnte man daraus machen. Und dann ist uns eingefallen, oder ich habe das, glaube ich, mal auf die Textilbeutel, habe ich gedacht, ich druck mal drauf. Also schön mit dem Nudelholz zu Hause auf dem Tisch. Ich probiere ja mal sehr viel aus. Aber da ist der Druck ja nicht eben, ne? Ja. Also durch die Knoten hast du dann eben mal einen Knotenabdruck, mal wieder ein Rautenmuster und dann kam ich da wieder dann zu, dass man vielleicht aus diesen Netzen dann auch so ein Siebdruckverfahren ja machen kann und so. Also irgendwie habe ich mich dann da immer so lang gewuselt und entwickelt. Und dann sagte Fadi, ja, guck mal, wir haben doch hier noch so ein knotenloses Netz. Und dieses knotenlose Netz kann man natürlich wunderbar zum Drucken nehmen, auch für T-Shirts. Und ich habe mir letztes Jahr so eine Presse gegönnt. Und dann kannst du so eine Presse, kannst du das schön einspannen und durch die, dadurch, dass der, das knotenlose Netz eben keine Knoten hat, kannst du schön,
liegt es schön gleichmäßig.
Genau, hast du eine schöne Gleichmäßigkeit. Und habe dann natürlich auch viel, viel überlegt und habe gedacht, das Produkt an sich wird noch hochwertiger, wenn es eine schöne Verpackung hat oder wenn es jemand in der Hand hat, der es verschenken möchte. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich einmal die Säckchen habe und dann habe ich aber auch noch so Kartons, die ich dann schön mit dem Label beklebt habe. Auf der Rückseite ist der Stempel drauf. Innen liegt auch immer ein schönes Stück Netz und dann einmal auf Pergamentpapier nochmal die Geschichte gedruckt. Und das ist aber auch etwas, wo du dich reinarbeitest, wo du dich entwickeln darfst, ne? Vorwärts.
Das dauert alles seine Zeit. Ja.
Das dauert alles seine Zeit. Und dann bin ich auf diese Säckchen gekommen. Die sind klein, die sind handlich, das ist Jute. Und die habe ich dann irgendwann bedruckt. Dann hatte ich die Idee und dann habe ich das einfach gemacht. Und die Leute freuen sich, wenn sie dazu noch eine schöne Geschenkverpackung haben.
Das sieht auch total zauberhaft aus. Und dann liegt auf dem Tisch ja noch eine Kette mit, die du gefertigt hast, mit einer ganz Besonderheit oder Rarität, die ich vorher gar nicht kannte, die kenne ich auch erst über deinen Instagram-Account, wo ich dachte, was, sowas gibt es? Was ist das? Erzähl mal.
Genau, also das ist jetzt schon die fortgeschrittene Variante. Hier liegt ein Amulett mit Lachsleder. Und der erste Schritt davor war, dass ich Fadi beim Filetieren zugeschaut habe. Und wenn man filetiert, bleibt ja immer die Haut übrig. Und ist ja eigentlich ein Abfallprodukt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, sag mal, können wir nicht aus diesen...
Die ist ja eigentlich auch sehr schön, wenn jemand schon mal so ein ganzes Stück Fisch gekauft hat, frisch, und wo die Haut noch dran war, dann schimmert die ja in so vielen wunderschönen Farben. Da ist es eigentlich viel zu schade zum Wegwerfen.
Genau, gerade wenn die dann noch nass ist, dann schimmert die so grün, blau, also wie die Ostsee an sich im Sommer. Dann kam Fadi irgendwie mit der Idee, meinte, lass uns doch mal das Meeresmuseum fragen, das Meereskundemuseum. Fadi hatte damals schon immer viel mit denen zusammengearbeitet, wenn er mal einen besonderen Fang hatte oder mal ein Aalweibchen, was überdimensional groß war, das schwimmt heute noch im Ozeaneum, oder mal eine Schildkröte, und damals hatten sie auch mal eine Robbe, und das haben sie dann mal zum Meereskundemuseum gebracht und dadurch war die Zusammenarbeit gegeben. Und dann habe ich gesagt, du, ich rufe jetzt mal hier den Präparator an, ich frage den mal. Und der war aber natürlich sehr angetan, hat gedacht, oh, ist ja eine coole Idee. Und dann haben wir einmal die Fischhaut, das war, die hat die schön, richtig schön sauber gemacht, also wirklich die organischen Substanzen, soweit es geht, abgelöst. Und dann haben wir die so gegerbt. Das wird dann eben präpariert und gereinigt.
So wie man anderes Leder auch herstellen würde im Prinzip, ne?
Genau, genau. Und wir haben aber nicht richtig Leder hergestellt, sondern wir haben die Fischhäute eben haltbar gemacht mit gewissen Chemikalien, also wie im Chemieunterricht. Wir senken und heben und hier noch und richtig mit Säureschutzhandschuhen, und dann muss das stehen bleiben und dann schäumt es. Und dann wird das Ganze eben gepresst, also erstmal schön durchgereinigt, weil sonst hättest du nämlich irgendwann im halben Jahr mal Madenfraß dran.
Ist
oder,
nicht so schön,
Genau, und dann wird das gepresst. Das ist eine unglaubliche, nicht Sauerei, aber es ist eine Arbeit, die dahinter steckt. Wird das gepresst und danach wird das dann gestanzt. Das war unser erster Schritt. Der ist sehr, sehr aufwendig. Auch solche Sachen machst du natürlich nur im Winter. Also solche Sachen mache ich nicht in der Saison, das schaffst du nicht. Das machst du auch nicht nebenbei. Diese Fischhaut dann an sich, die ist dann grau, relativ unscheinbar, wie unsere Fische nun mal im Strelasund sind oder in der Ostsee. Und dann habe ich das aber mit einem Bootslack versiegelt. Und durch diesen Bootslack kriegst du wieder diese gewisse Tiefe. Es ist ja eine Feuchtigkeit, die wieder aufgetragen wird. Und dadurch bekommst du wieder eine gewisse Tiefe in das Produkt. Und dann kriegst du nämlich diese schönen Farbreflexe wieder rein. Ja. Und der Bootslack hat den Vorteil, dass der zum einen versiegelt, aber dann auch, dass du die, also der ist so, so leicht aufgetragen, dass du die Schuppung noch spürst. Dann haben wir das alles noch weiter ausreifen lassen, haben dann mit dem Gießharz gearbeitet. Dadurch wird die Oberfläche schön versiegelt, kriegst auch nochmal eine schöne Tiefe rein. Ist eine unglaubliche Sauerei und ein Heidenaufwand. Und dann wollte ich eigentlich als nächsten Schritt gerben und habe gedacht, jetzt machen wir Fischleder. Weil Stralsund mal 5 Fischledermanufakturen hatte. Und habe dann aber entschieden, man muss nicht alles selber machen. Und dann habe ich jemanden gefunden, der das Fischleder sehr ökologisch wertvoll gerbt. Und habe dann einfach mal 3 Fischhäute bezogen. Ich hatte Lachs bestellt, Kabeljau und Barsch. Und habe erstmal geguckt, wie lässt sich das verarbeiten. Und sieht sehr, sehr edel aus. Auf Hittensee hast du auch das Klientel, also in Stralsund auch, aber natürlich hast du auf Hittensee ein Klientel, das gerne auch mal eine Mark mehr ausgibt und du passt natürlich dein Sortiment entsprechend an. Und jetzt liegt vor uns ein schwarzes Fischleder-Amulett und du siehst natürlich auch die Schuppung schön und es ist volurig, eigentlich wie ein Rindsleder, es riecht nach Leder. Und habe dann für mich entschieden, auch wenn man denkt, man hat Januar, Februar, März Zeit, aber du schaffst in diesen 3 Monaten auch nicht alles. Und das ist ein schönes Produkt, was wir jetzt bearbeiten, auch in Ohrringe, in Ohrringfassungen oder als Pin erhältlich, in großen Fassungen. Und ich konnte auch die Ostseeschmuckmanufaktur in Ribnitz-Damgarten gewinnen, die mir echt Silberfassungen gießt. Die beziehe ich dann und dann habe ich immer eine kleine Stückzahl.
Das ist ja eine ganz besondere Aufwertung auch. Genau. Auch wieder eine schöne Zusammenarbeit. Ne?
Genau.
Hättest du, als du angefangen hast damit, mal gedacht, dass du so viel arbeiten würdest und dass es in diese Richtung geht und dass du davon leben kannst?
Es war immer mein Wunsch. Also es ist tatsächlich immer ein Stück Herzblut gewesen. Auch es war auch ein Herzblut, zurück nach Hittensee zu gehen. Also ich habe immer mal gedacht, ach ja, irgendwann.
Später, wenn ich mal groß bin.
Genau, wenn ich mal groß bin, dann geht's zurück nach Hittensee, zu dem Ursprung des Ganzen. Ja. Ich hätte aber, also manchmal bin ich noch völlig geflasht. Auch letztes Jahr war ich geflasht und habe gedacht, hä? Wie ging denn das jetzt so schnell? Und wieso? Und hey, und jetzt machst du das? Und ich muss ehrlich sagen, auch 2019, als ich dann die Möglichkeit hatte, komplett diesen Laden mit Conny, kommen wir ja nachher auch nochmal drauf, zu gründen, da habe ich gedacht, jetzt oder nie. Also jetzt oder nie. Und die Märkte haben ja nachher schon so eine Dynamik entwickelt, dass du dich einfach entscheiden musstest. Also du kannst das parallel laufen lassen, dann ist das aber ganz, ganz viel Arbeit und das zerreißt sich irgendwann. Und ich habe gedacht, nein, es gibt doch auch so einen schönen Spruch von Goethe, ne? Irgendwann, wenn du dich für eine Arbeit oder für eine Situation entscheidest und da das Herzblut reinfließen lässt und die Energie entscheiden lässt oder reinfließen lässt, dann wird sich auch ganz Imposantes ergeben. Und es hat sich was ganz Imposantes ergeben, nämlich der Laden. Und ich hatte, den kennst du bestimmt auch, Benjamin von Tag am Meer aus Putbus, der die kleinen Holzfigürchen macht.
Den kenne ich tatsächlich nicht, aber das ist eine schöne Empfehlung, danke.
Ja. Und der hat einmal vor 5 oder 7 Jahren, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, den habe ich getroffen und da habe ich gerade angefangen. Es muss ja 2014 in dem Dreh gewesen sein. Und er hat gesagt, Antje, du brauchst 5 Jahre, bis du davon leben kannst. Und ich, immer als ich durch Putbus fuhr, habe ich an ihn gedacht und dann habe ich ihn wirklich, 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 Katrin, auf dem Tag der Nachhaltigkeit 2019 in Putbus wiedergesehen, stand er an meinem Stand. Und ich so, Benjamin, ich wollte dir nochmal danken. Ich bin jetzt im 5. Jahr. Und jetzt kann ich davon leben.
Das ist ein tolles Gefühl, ne?
Total. Und ich habe natürlich jetzt das Glück, dass ich keine hohen Kredite habe. Das Auto ist abgezahlt. Also mein Anreiz war immer wirklich nur davon zu leben. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr oder weniger verdiene. Also Fatih macht die Finanzen. Ich gebe das immer ab. Frage ich ihn immer, kommen wir über den Winter? Ja, wir kommen über den Winter. Ich kann nicht so gut bezahlen. Und wenn du aber etwas machst, was dir mit ganz viel Herzblut, dann arbeitest du in dem Sinne ja nicht. Und natürlich mache ich um 23.30 Uhr manchmal auch noch eine Bestellung fertig. Und natürlich stehe ich manchmal um 6 auf, weil ich denke, nee, sonst schaffst du das alles nicht. Es ist aber anders, es ist anders. Du arbeitest
du
ja für
was,
dich.
Was du liebst.
Und, genau. Ja. Und ich habe es immer geträumt und mir auch zu träumen gewagt und habe gedacht, es soll irgendwann mal darauf fußen. Ich hatte aber immer gedacht, dass ich vielleicht 15 Stunden noch in der Festanstellung bin und das nebenbei mache. Aber das ist jetzt so, und dass Fadi ja vor allen Dingen auch mitmacht, der größte Kritiker, und dass das auch noch so Spaß macht und dass das alles so funktioniert. Natürlich jetzt ein bisschen erschwert seit 2 Jahren mit Corona. Aber es ist möglich. Und gerade im Sommer hast du das Gefühl, das Leben ist normal, in Anführungsstrichen. Aber ich bin auch am Ende des Tages und ich finde, das sollte man auch und darf man auch, dass man einfach stolz ist auf sich, weil man hat es ja selber geschaffen.
Ja.
Auch mir hat ja niemand einen roten Teppich ausgelegt und hat gesagt, Antje, mach das mal, sondern ich habe das ja selber durch Vernetzung, durch Gespräche, ich habe auch meinen Arsch bewegt und ich habe da ganz viel Arbeit und Energie und Kraft reingesteckt. Ja. Und es gab auch durchaus Momente, wo ich dachte, oh, wieder nur 4 Stunden geschlafen.
Ja, oder wo du dich auch fragst, warum machst du das, ne?
Ja.
Also es gibt ja im Gründerinnen-Dasein immer wieder Momente, wo du denkst, warum tue ich mir das eigentlich an? Warum gehe ich nicht wieder zurück?
Gerade letzte Woche habe ich mir mein Büro zurückgewünscht, habe gedacht, Computer an, bisschen telefonieren, die Heizung, es ist warm, du gehst wieder nach Hause.
Hast du da auf einem Weihnachtsmarkt gestanden und gefroren?
Genau. Ich stand in Bergen auf dem Weihnachtsmarkt und ich vergesse ja immer im Sommer, dass es anstrengend ist und dass es kalt ist.
Ja.
Und die liebe Frau Briese hatte mich aber gefragt, kannst du dir vorstellen, und teilzunehmen? Und ich war in Bergen noch nie und die Standgebühren waren in Ordnung und es gab eine kleine Hütte. aber im September wusste auch noch niemand, wie das wird das mit den Zugangskontrollen und so weiter. Und es war sehr kalt. Und du schleppst eben auch viel. Und du merkst es manchmal wirklich, dass du platt bist. Körperlich, dir tun die Knie weh. Und um nochmal dein verklärtes Bild auf Hiddensee, es gibt auch auf Hiddensee windige Tage und es gibt regnerische Tage, wo es morgens bis abends regnet. Und dann weißt du, du setzt dich jetzt nicht in dein Auto, sondern du ziehst die volle Regenmontur an. Du kommst auch im Laden, im Kloster kommst du völlig durchnässt an. Und es ist auch ganz oft windig. Und dann stehst du fast auf dem Fahrrad und du denkst, herrlich. Ist es nicht schön?
Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Jahr hier in Greifswald. Ich bin jetzt zum Studium hergekommen, 1998. Und das war ein Herbst, wie wir ihn selten haben seitdem hier. Es hat irgendwie gefühlt jeden Tag geregnet. Ich hatte auf dem Rad nur Gegenwind, egal in welche Richtung ich gefahren bin. Und ich habe ein Vierteljahr lang nur geflucht, warum ich mich für Greifswald entschieden habe. Und es ist so furchtbares Wetter hier oben. Und dann hast du es durch, dann bist du drin.
Genau. Dann sag ich mal, dich damit ran an den Busen der Natur. hatte ich mir immer gewünscht, dass ich davon leben kann und mittlerweile kann ich davon leben. Und
das ist was, da kannst du, glaube ich, auch sehr stolz drauf sein. Genau. War dir von Anfang an klar, dass du nicht nur einen Marktstand, sondern auch einen Laden machen möchtest? Also ich finde das ja schon ziemlich verrückt, zwei Orte zu haben, also Hiddensee, sich für eine Insel zu entscheiden und fürs Festland zu entscheiden. Und wenn ich mir überlege, sich für einen Marktstand und auch noch für ein stationäres Geschäft und einen Onlinehandel zu entscheiden, das ist eine krasse Kombination. Wie ist es dazu gekommen?
Ich sehe das ja immer gar nicht so. Alle sagen immer, das ist verdammt viel. Und dann denke ich immer, ja, ist das viel? Weil ich einfach den ganzen Tag das mache, was mir Spaß macht. Und dadurch fällt mir das nicht auf, ob das viel oder wenig ist. Ich habe schon immer gerne irgendwas gemacht, was mir Spaß gemacht hat und das auch den lieben langen Tag. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe ja 2017, 18, das war auch ein Grund, warum ich wieder hierher in die Heimat zurückgekommen bin. Habe ja lange in Hamburg gelebt und international auch gearbeitet, dass ich gesagt habe, wenn ich Märkte mache, dann nur in der Heimat. Das ist einfacher logistisch und dann hatte sich das Jobangebot ergeben, dann habe ich das auch erstmal gemacht und so bin ich dann auch längerfristig wieder nach Stralsund gezogen. Und durch die Märkte kommt man dann natürlich mit den jungen Kreativen auch ins Gespräch. Und es wurde dann, über einen Bekannten bekam ich dann die Nachricht, es wird ein Ladengeschäft frei. Es wäre vielleicht eine Idee, dass man sich das teilt. Und ich wusste aber von Anfang an, dass ich keine Lust habe, viele sagen immer, ich bin mutig, ja, bin ich, aber bei der Geschichte habe ich gedacht, oh, so alleine, Und habe gedacht, ich würde es gerne mit jemandem zusammen machen. Und dann waren wir damals zu dritt, wir waren ursprünglich drei Mädels und ich kannte Conny noch gar nicht so lange, aber irgendwie funzte das gleich. Und in dieser ganzen Organisation sind dann Conny und ich übrig geblieben und wir haben gesagt, pass auf, wir machen das jetzt, wir haben nichts zu verlieren, wir haben kurze Risikoabwägung gemacht und haben gesagt, jeder haut was in Pott, also ohne, dass das jetzt viel Inventar und so weiter, wir haben wirklich Low Budget angefangen, gesagt, okay, das habe ich noch, das kann ich mitbringen und dann haben wir irgendwie die Miete durchgerechnet und haben gedacht, wenn wir das immer so ab 14 Uhr offen haben, das Ladengeschäft, dann können wir das gut neben unserer eigentlichen Arbeit machen oder wenn wir auch nur drei Tage die Woche geöffnet haben, wir machen jetzt das für ein Jahr und gucken uns das an. Aber die Leute haben eben die Möglichkeit, in diesen Laden zu kommen, eben außerhalb dieser Märkte und kam dann irgendwie auf die Idee, dass man ja dieses Shop-in-Shop-System machen könnte, dass man ja vielleicht andere Leute, das ist mir nämlich aufgefallen auf den Märkten, dass viele sagen, oh nee, so ein Laden und die Verantwortung möchte ich gar nicht haben. Und ich habe auch vielleicht auch gar keine Lust, mich überhaupt zu präsentieren, sondern meine Produkte, die bastle ich nebenbei. Dass wir so eine Art Verkaufsfläche werden für gute regionale Produkte, weil es gibt viele schöne Produkte, von denen aber niemand weiß, weil die Leute keine Lust haben, nach außen zu treten. Ja. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns das nochmal durchrechnen, wenn wir vielleicht dieses Regal so bauen. Also das Regal gab es schon damals. Wir haben diese Ladenfläche von den Wasserstoffjungs in Stralsund übernommen. Die wollten auch mit den Treibholzjungs zusammen einen ähnlichen Regionalladen machen, haben aber gemerkt, das schaffen sie gar nicht und haben das dann an uns weitergegeben. Deswegen gab es das Regal schon und das waren immer solche Fächer, also prädestiniert dafür.
Ja, das zu teilen.
Genau.
Wie ein Gemeinschaftsstand auf dem Markt, wo du halt irgendwie 10 Unternehmen mitnimmst und von jedem so eine kleine Kernauswahl. So ist es bei euch.
Genau, um überhaupt bekannt zu werden. Und die Miete war in Ordnung, es war schnell zu erreichen, das war unten am Hafen. Wir konnten den Außenbereich mit nutzen. Und mit Conny wir von Anfang an war der Funze das gleich und wir haben immer gesagt, und zusammen ist man wirklich mutiger. Und dann sagt der eine sagt dann noch, ja, meinst du? Und der andere sagt, komm, lass uns.
Ja.
So, und dann einfach machen, war immer unsere Devise. Und dann haben wir 2019 eingeräumt. Also ich kann dir sagen, zwischen einräumen und irgendwann mal hinter diesem Tresen zu stehen und tatsächlich zu verkaufen, das ist ein ganz, ganz langer Schritt. Aber wir haben die Wintermonate dazu genutzt, haben uns neben der Arbeit schon immer getroffen, haben das irgendwie so gemacht. Und dadurch, dass es am Hafen war und auch so mit so Fensterläden versehen war, hat das niemand mitbekommen. Und dann irgendwann war es, tada, und wir waren da und hatten dann auch diese Internetpräsenz. Und dann zu Ostern haben wir geöffnet, genau. Und da hat uns Arne von Wasserstoff damals noch geholfen und hat gesagt, weil wir dann so, ja, wir sind noch nicht perfekt und wir sind noch nicht fertig. Wieso? Mach doch einfach auf. Der Rest ergibt sich dann.
Das hindert einen, glaube ich, ganz oft, dass man immer denkt, man muss es erst fertig haben oder zu 110% erfüllt haben, bevor man damit rausgeht.
Genau, aber das ist gar nicht so. Und das haben wir dann auch mitgekriegt, dass wir dann nebenbei noch basteln dürfen und es umsetzen dürfen. Und dann haben wir nachher 4 Veranstaltungen gemacht. Wir haben dann einmal eine schöne Eröffnung gemacht. Und da war immer so mit wenigen Mitteln. Und wir hatten immer Freunde, die uns auch unterstützt haben. Wir haben dann mal so einen Midsommer gemacht, hat jeder Kirschen mitgebracht und Sekt und so. Und dann haben wir einfach draußen wie aus so einer Art.
Wie so eine kleine Kiez-Community praktisch.
Genau, genau. Und dann kamen unsere ganzen Freunde und dann haben sich aber nachher auch die Segler noch mit untergemischt von der anderen Seite. Die haben gesehen, oh, da ist was los.
Ja, schön.
Dadurch haben wir viel auch in den Abend rein geöffnet gehabt. Darfst du ja. Es gibt ja ein Ladenschlussgesetz. Und dann haben wir nachher ein buntes Dinner mal gemacht. Und dann haben wir, ich glaube, vielen ist noch auch noch die Herzblatt-Show ein Begriff. Wir haben einfach mal eine
Leute verkuppelt.
Genau, wir haben mal eine Herzblatt, musst du mal googeln, eine Herzblatt-Show vorm Fischschuppen gemacht. Und durch diese Veranstaltung haben wir natürlich dann auch immer mehr Leute rangelockt. Mhm. Ja, und wir haben es einfach probiert. Und es gab eine unglaubliche Dynamik. Es gab ganz, ganz viele Leute und Stammkunden auch, die nachher die Geschenke bei uns gekauft haben oder einfach geschaut haben, oh, was haben die Mädels Neues? Und mit Conny dann auch. Wir haben viele Instagram, Conny ist ja nun sehr affin, was das angeht, gestartet. Und das war immer so ein Treffpunkt, dass wir haben uns zur Weihnachtszeit getroffen, wir haben eine kleine Weihnachtsfeier gemacht, wir haben uns mit den Freunden dort einfach getroffen und es kam immer irgendjemand vorbei. Da habe ich gedacht, na, das ist ja cool. Du bist ja hier auch nie. Und selbst wenn du dir mal Arbeit mitgenommen hast, gesagt, oh, wenn heute keine nicht so lebhaft ist, dann, nee, es kam immer irgendjemand vorbei. Das war ein schöner Anlaufpunkt. So, und dann war nachher, wir wurden dann gekündigt wegen Eigenbedarf. Der Vermieterin war das nachher zu anstrengend mit uns. Also sie hatte, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass so viel Bewegung im Laden ist. So, und dann war eine Immobilie auf Hiddensee frei. Also die habe ich gesehen, weil ich selber dort im Urlaub war.
Aber eine Immobilie auf Hiddensee ist ja schon ein Glücksgriff. Hm. Also ich habe nach meinem Hiddensee-Urlaub auch nach Immobilien auf Hiddensee geguckt. Ja, genau. Das läuft unter ferner Liefen.
Genau, also entweder kennst du jemanden, der jemanden kennt oder ja, die stand lange frei. Ich bin da vorbeigeradelt. Das ist, wer den Fischschuppen kennt, ist ein kleines Backsteingebäude, freistehend mit einer kleinen Terrasse. Und bin da vorbeigeradelt und habe gedacht, ach, naja, da hatte ich aber noch den Kopf voll ja mit dem anderen Laden und habe gedacht, ja, brauchst jetzt aber auch nicht gleich zwei Läden aufmachen, das ist Quatsch. Das verzettelst du dich, habe ich gedacht. Und dann habe ich aber doch mal angerufen, als die Immobilie nachher im Juli, August doch noch, war ich noch mal ein Wochenende da, bin wieder vorbeigeradelt und dann immer noch zur Vermietung, habe ich angerufen. Habe ich gesagt, wo ist denn hier der Haken und was ist denn mit dieser Immobilie, warum mietet das keiner? Und dann sagte sie, naja, viele scheitern an dieser Logistik, viele scheitern an der Unterkunft und viele, ja, die trauen sich das einfach nicht zu, weil es ja doch noch mal so ein paar schon Zwischenschritte gibt.
Es ist auch wirklich klein.
Es ist klein und es gibt kein Wasser. Und auf Hiddensee ist es so, wenn du keinen Wasseranschluss hast, dann bekommst du auch keinen Wasseranschluss. Naja, und dann habe ich gedacht, naja, das kann jetzt also nicht das Problem sein. Also das, ich habe da wirklich, im Nachhinein war ich, glaube ich, sehr naiv. Naja, und dann habe ich das auch erstmal so gedacht, ach naja, komm, das ist jetzt erstmal dein Laden. Und dann kam das aber mit der Kündigung. Und dann habe ich Conny davon erzählt. Und dann habe ich gesagt, naja, es war schon immer mein Traum und dann haben wir erstmal überlegt, mache ich das jetzt allein oder mache ich das eventuell mit Fatih oder machen wir das als Fischschuppen wirklich? Und dann haben wir aber gemerkt, dass wir uns schon mit Fischschuppen ein breites Publikum, eine hohe Reichweite.
Du hattest ja schon einen Namen damit.
Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, wir hätten jetzt auch nach Zingst oder nach Barbe oder nach Rügen gehen können oder so, aber nun stand ja diese Immobilie im Raum und dann hat Conny gesagt, komm, lass uns. Und dann sind wir 2020 mit dem wir haben das niemandem gesagt, niemanden. Nur die Leute, die uns dann nachher geholfen haben. Dann sind wir, ja, da war ja schon Lockdown.
Mitten in der Corona-Krise habt ihr den Standort gewechselt. Genau. Das ist mega mutig.
Und das war aber ganz cool, weil es hat ja niemand mitbekommen. Du konntest also dort die Hänger beladen, du konntest alles auf die Fähre laden. Es war kein Publikumsverkehr. Wir durften dahin und ganz in Ruhe diesen Laden fertigen. Und natürlich war das im Nachhinein sehr mutig. Habe ich damals aber auch gar nicht so gesehen, weil natürlich wusste niemand, geht es weiter, wie geht es weiter. Für uns war nur, och, Hiddensee, och, wie friedlich. Ja, und dann haben wir den Laden dort eröffnet und sind jetzt in der zweiten Saison und haben jetzt mittlerweile auch viele Stammgäste. Was uns danach erst aufgefallen ist, dass viele Stralsunder gesagt haben, Mensch, ihr seid ja jetzt auf Hiddensee. Also wir haben den Stralsundern etwas genommen, was wir gar nicht wussten, was wir ihnen wegnehmen. Also ein Anlaufpunkt, ein Ort des Einkaufens.
Du hättest gar nicht gedacht, dass du so etabliert bist.
Genau, genau. Wir hatten dann auch immer noch mal drüber nachgedacht, ob wir einen zweiten Standort in Stralsund eröffnen. Die Wirtschaftsförderung wusste auch Bescheid. Also wir haben dann immer mal überlegt, vielleicht ein kleines, so wie dein Büro hier, also wirklich einen kleinen, ja. So ähnlich wie der Fischhof auf Hiddensee. Ja. Also nichts Großes. Du musst das auch immer noch stemmen. Und wir haben aber auch gemerkt, die Leute wollen Conny und Antje dahinter sehen und die wollen uns dort sehen, weil das kennen sie so von Instagram, dass wir die Gesichter sind. Und sobald du aber wieder mit einer Aushilfe arbeitest,
dann geht ihr dieses Authentische und die Persönlichkeit verloren.
Genau, und dann heißt es auch ganz schnell, ach guck mal, das haben die gar nicht mehr nötig.
Ja.
Was ja aber gar nicht stimmt, sondern in dem Moment, wo du mit einer Aushilfe arbeitest, kannst du entweder dafür sorgen, neues Produktmaterial zu schaffen oder eben einen Markt zu machen oder was anderes eben. Ja, ne? Ja. Oder ja, und oder einfach mal den Schuppen aufzuräumen oder irgendwas dergleichen. Und ja, und Conny arbeitet eben noch fest bei der Stadtverwaltung, hat ihren Traumjob und dadurch... Ja, wäre das dann schwierig. Ja. Und dann hätten wir, was wir jetzt auf Hiddensee sowieso auch, Conny und Antje dann am Samstag, aber Conny macht dann die Schicht am Samstag, ja, und dann, wir sehen uns ja kaum noch, wenn wir uns jetzt nicht wirklich verabreden. Klar läuft viel über Messenger und Absprachen und so, oder wenn wir dann mal einen Fotoshoot haben, dann treffen wir uns immer
oder
Samstag
früh. Oder ihr seht euch auf Instagram.
Oder wir sehen uns auf Instagram. Und auch da ist es nicht so harmonisch. Ja, ach ja, dann kommt Conny und dann seid ihr morgens am Strand und macht mal ein kurzes Fotoshoot. Ja, das sieht dann so aus wie, ja, ist alles dabei? Okay, ja, liegen die Haare? Okay, schnell T-Shirt an.
Die Fähre geht
ja, okay,
gleich.
Ja, schnell, ah ja, mach mal noch. Ja, haben wir es? Ja, ja, bearbeite ich auf der Fähre. Ja, so sieht dann die Realität aus. Und alle denken, na, ihr seid ja den ganzen Tag am Strand. Natürlich postet man nur das, was schön ist. Also niemand möchte das Chaos dahinter sehen, was wir manchmal haben, ne? Und ja, und das wäre natürlich dann auch in Stralsund eben nicht möglich. Dann hätte jeder einen Laden und dann...
Dann würdet ihr euch gar nicht mehr sehen.
Würden wir uns gar nicht mehr sehen. Und deswegen so ein Standort ist schon, ja, eins dann eben richtig. Und dann eben noch so die Marketing-Variante durch die Märkte, dass man sich da dann nochmal präsentiert. Oder dann eben auch in Stralsund mal ein paar Märkte bucht, dass die Leute dann die Möglichkeit haben, dass man sich da dann nochmal zeigt, ne? Genau.
Wenn du dir was wünschen dürftest, was wäre das für deine Zukunft?
Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass das jetzt dieses Geschäftsmodell, was wir uns aufgebaut haben, noch länger so läuft, dass wir natürlich gesund bleiben, dass Fatih auch weiterhin so mitmacht. Fatih ist über 70. Kann ja auch irgendwann mal sein, dass er sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und natürlich... Es wäre schön, wenn ja so das nächste Jahr vielleicht die harten Corona-Auflagen uns nicht so ganz hart treffen, dass man wirklich das, was man geschaffen hat, auch in der Form ausüben darf, wie man das ursprünglich geplant und angedacht hat. Ja, das würde ich mir wünschen, dass es noch so weitergeht und dass viele Leute uns noch kennenlernen und bei uns kaufen und ein Produkt des Herzens der Fischerei an.
Und ein Stück Hiddensee mitnehmen.
Und ein Stück Hiddensee mitnehmen, genau, ja.
Ja, vielen Dank. Es war sehr schön, dass du heute bei mir warst und wir uns so gut miteinander unterhalten haben. Ich wünsche dir das natürlich auch. Und viel Erfolg weiterhin. Danke dir.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und bis bald, meine Liebe.
Bis dahin. Auf Hiddensee. Wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.